Du, Andi.
Ja, Thorsten.
Lass uns einfach mit der Folge anfangen.
Ja, finde ich auch.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten, bei dieser 44. und sicherlich schwersten Folge von Gebrabbel Rot-Weiß soweit. Und mit mir ist der, in der Leitung ist der unwiderstehliche Andi.
Ja, auch von mir eine angemessen begeisterungslose Begrüßung nach diesem wirklich schwierigen Spiel gestern und einer nicht schönen Nacht. Ich hoffe, ihr habt alle irgendwie es geschafft, das ein bisschen zu zerkauen, über das wir heute sprechen möchten mit euch. Und ja, ihr hört uns beiden an, wir sind etwas weniger energetisch als sonst, aber wer will es uns verübeln?
Ja, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Wir müssen uns das Ganze noch einmal geben, und um dann hoffentlich in den nächsten Wochen in der Lage zu sein, das alles abzuhaken. Aber bevor wir das tun, gibt es auch heute eine Widmung, Andi.
Ja, das ist richtig. Die heutige Widmung geht an eine Nummer 44, die für die Fortuna einige Spiele gemacht hat, nämlich insgesamt 58 Spiele, 15 Tore, 3 Vorbereitungen. Er hat unter anderem auch gespielt in Tiraspol, bei Genua, bei Marseille, bei Madrid, hat also Atletico, bei der Servette FC, beim FK Zimbru Chișinău und dann noch bei Dinamo Moskau.
Puh.
Und wir sprechen über niemand Geringeres als Igor Dobrowolski.
Oh, natürlich, Igor Dobrowolski. Der große russische Spielmacher, 96, 97.
Unter anderem, genau.
Kam er zu uns, hat dann in der Erstligasaison mit uns gespielt und dann auch noch in der zweiten Liga sogar. War 88 Europameisterschaftsteilnehmer. Ich habe irgendwann mal eine Zusammenfassung oder zumindest den Anfang des Spiels UdSSR gegen irgendwen gesehen und war sehr erstaunt, dass als die Spielerköpfe so durchgefahren wurden, dass einer davon Igor Dobrowolski war.
Er hat auch die Champions League gewonnen einmal, interessanterweise mit Olympique Marseille, 92-93.
Ja, er war auf jeden Fall schon ein begnadeter Fußballer, das muss man sagen. Er hatte definitiv auch Qualität. Das Problem ist aber, er war halt auch so ein bisschen Fußball-Söldner. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er mit Herz und Seele Fortuna war. Und man, ja, ähnlich wie bei André Voronins Frau, die Pelzmäntel auf der Kö da häufiger wohl gekauft worden. Ja, ich habe ihn als guten Spieler in Erinnerung, aber ja, als Typen, so als Mensch, als Fortuna, hat er einem jetzt, glaube ich, nicht so viel gegeben.
Ist jetzt nicht zur Vereinslegende gereift, muss man sagen.
Nein, waren natürlich auch chronisch unerfolgreiche Jahre, diese beiden Saisons, aber
3 sogar. Er hat erster Liga und 2 Zweitligasaisons mit uns gespielt. Also 98, 99 hat er auch noch 25 Spiele gemacht.
Unter welchem Trainer?
Klaus Allofs.
Richtig, unter dem Trainer Klaus Allofs.
Kurz einmal nachdenken.
Ja, so ist verrückt, aber genau so war es.
Ja.
Ganz schlimme Zeit dann allerdings. Also
ja, das Allofs war nicht mehr
so schön. aus guten Gründen seine Trainertätigkeit danach nicht mehr ausgeübt. Nun ja, bringen wir uns zurück in die Realität. Wir wissen alle, wie die Situation vor dem gestrigen Spiel war, mit einer 3-0-Führung aus dem Hinspiel im Rücken. War klar, dass Fortuna alle Trümpfe in ihrer Hand hielt. Und wie wir alle heute leider wussten, gab es das, wie es zumindest viel von außerhalb tituliert wurde, das Fußballwunder aus Bochumer Sicht. Ob das jetzt wirklich ein Wunder war, das ist die große Frage. Wir waren ja schon, also ich war sehr nervös die letzten Tage, wie glaube ich die meisten Leute in der Fortuna-Bubble, weil wir alle natürlich auch irgendwie Fortuna kennen und wissen, was schiefgehen kann, das geht schief bei Fortuna oder...
Also gerechnet habe ich damit ehrlich gesagt nicht. Also
ja, ist falsch.
Ich war nervös, aber positiv gestimmt. Ich habe schon gedacht, ja, wird vielleicht knapp, aber das werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Das war meine Grundhaltung. Und ich befürchte, die war vielleicht auch indirekt oder unterbewusst auch bei den handelnden Personen möglicherweise mit drin und
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es auf die leichte Schulter oder unterschätzt wurde, sondern es war dieser letzte Schritt, den man auch sehr viel bei Mannschaften kurz vor dem Aufstieg sieht oder super Beispiel Borussia Dortmund letzte Saison am letzten Spieltag, wo du es sportlich total in dir hast, das zu schaffen, aber dieser letzte Schritt, einen großen Erfolg zu erzielen, dich halt innerlich so nervös macht, die Beine so schwer macht, und das konnte man gestern dann auch beobachten, dass du halt einfach wie gelähmt und so ging es ja der Mannschaft dann, vor allem in der zweiten Halbzeit, als dann das 0-2 und 0-3 fiel, dass du wie gelähmt da nicht mehr so richtig drauf hinarbeiten kannst. Aber also bevor wir jetzt direkt in den Sport reingehen, wollte ich natürlich schon noch ein bisschen vorab darauf eingehen. Die Stadt war sicherlich schon in einer gewissen Stimmung, dass wir das jetzt heute packen, ne? Also ich war vorher in der Altstadt und da hatte man schon das Gefühl, sehr viele positiv gestimmte Menschen auch zu Recht. Also ich habe zwar ja auch letztes Mal davor gewarnt, dass wenn man die Sache eben als schon erledigt sieht und es dann vielleicht nicht so läuft, dass das auf keinen Fall, sagen wir mal, sich irgendwie in Wut oder Zorn umkehren sollte. Das war es jetzt nicht im Stadion, wobei man eine gewisse Lethargie dann auch im Publikum hier und da spüren konnte. Aber da können wir dann vielleicht später noch ein bisschen was zu sagen. Mhm. Aber insgesamt war die Stimmung in der Stadt auf jeden Fall positiv. Du bist ja gesundheitlich etwas angeschlagen gewesen, beziehungsweise bist es immer noch. Ich auch an der Stimme. Also man sieht auch, wir gehen saisontechnisch so ein bisschen auf der letzten Rille, auf dem Zahnfleisch. Ne? Wir brauchen jetzt, glaube ich, auch die Pause, um uns auch tatsächlich gesundheitlich hier gerade wieder ein bisschen herzustellen. Aber es war eigentlich ganz nett, ne? So ein paar Bierchen vorab, um sich Mut anzutrinken. Ich trinke ja eigentlich normalerweise nicht sehr viel, bis gar nicht, wenn ich ins Stadion gehe. Aber gestern war halt so ein Tag, wo man das vielleicht dann mal doch ein bisschen tut. Und wir sind dann auch relativ früh am Stadion gewesen und da fand ich eben auch erstaunlich, wie viele Menschen schon so früh im Stadion waren. Es lag schon ein bisschen was in der Luft und zwar was Schönes. Es lag definitiv eine positive Grundstimmung in der Luft. Also ne, man kann jetzt nicht sagen, obwohl wir alle sicherlich innerlich sehr nervös waren, dass das Publikum so eine, zumindest zu Anfang, eine nervöse Ausstrahlung hatte. Das fand ich auf jeden Fall nicht.
Nee, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig erinnern, wie es vor 12 Jahren war beim Relegationsrückspiel. Da war irgendwie, also weiß ich nicht, ob es da ähnlich war, aber auch in meinem privaten Umfeld oder Freunde, Kollegen und sowas, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten quasi zwischen Abpfiff des Hinspiels und Beginn des Rückspiels bekommen, die alle sagten, ja cool, wir freuen uns auf euch in der ersten Liga und das wird jetzt was und sowas. Also insgesamt, glaube ich, war die Stimmung entsprechend positiv für die Fortuna.
Ich habe diese Nachrichten alle abgeblockt. Ich habe all den Leuten gesagt, hier ist noch nichts erreicht. Und das war natürlich auch durch das knappe Ergebnis damals 2012 in der Relegation im Hinspiel, war das natürlich der Mannschaft auch klar, hier ist noch nichts erreicht. So, ne? Und plus, was dazu kam, war natürlich auch dieses unfassbare Matchglück damals, dass Maxi Beister mit dem ersten Angriff sofort dieses 1-0 erzielte. Matchglück, was wir heute definitiv nicht hatten. Und das hatten wir vielleicht im Hinspiel, das kann man sagen. Aber das war natürlich einer der Gründe.
Wir hätten es ja fast gehabt durch die Chance von Tanaka, der direkt in der ersten Minute. Ja, aber
genau. Naja, und es war auf jeden Fall dafür, dass dann noch teilweise anderthalb oder sogar 2 Stunden waren, war schon sehr, sehr viel los. Auch am Wurststand, wir machen es heute ein bisschen rubrikfrei. Ihr habt jetzt diese Saison genug Wursttests gehört, ihr hört auch nächste Saison wieder viele Wursttests. Ich war positiv gestimmt, weil das Brötchen falsch aufgeschnitten war gestern.
Ja, mein Brötchen war mega knautschig und an der kurzen Seite aufgeschnitten, also es war desaströs.
Ja, was ja beim Wurstorakel normalerweise für ein gutes Spiel spricht, aber in der Relegation, die Relegation hat ihre eigenen Gesetze scheinbar, wie es da scheint. Also das hat dann nicht geholfen. Und es gab die 1000. und letzte Ausgabe der Fortuna aktuell. Ne? Das wollte ich vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen. Ich habe mir auch eine mitgenommen, obwohl ich sie seit Jahren nicht kaufe, was sicherlich auch einer der Gründe ist, warum es diese Zeitung nicht gibt. Also nicht, weil ich persönlich sie nicht mehr kaufe.
Thorsten ist schuld am Untergang der Fortuna aktuell. Hier haben Sie es zuerst gehört. Ja, ich habe sie mir nicht gekauft, eben aus dem Grund, weil ich sie halt sonst auch nie kaufe. Und ich habe gedacht, ja, so richtig, also
die 1000. und letzte Ausgabe darf man als Fortuna durchaus zu Hause haben. Den Euro habe ich den hast du nicht. Ich weiß, den hättest du ja vom Bunde absparen müssen.
Ich werde da von meiner Frau ja an der sehr, sehr finanziell sehr kurzen Leine gehalten.
Ja, genau.
Deswegen habe ich mir
natürlich nicht
überlegt, kaufe ich mir heute was zu essen oder gestern eine Zeitung? Und dann habe ich mich fürs Essen entschieden.
Für mich war das in meiner Anfangsphase im Rheinstadion, als ich als Jugendlicher hingegangen bin, war das tatsächlich noch sehr wichtig, immer die Fortuna aktuell zu kaufen. Das ist dann aber auch über die Jahre weniger geworden. Und zuletzt war es natürlich dann auch so, dass die ja eher nur noch digital erschienen. Und
besitzt du sie noch, deine alten Ausgaben?
Ich glaube, ein paar schon irgendwo im Keller in Kisten. Mhm. Aber ich könnte sie jetzt nicht spontan hervorziehen und präsentieren. Naja, und ja, dann war es jetzt irgendwie folgerichtig. Fortuna begründet das, glaube ich, auch natürlich Papierkosten und sowas, was ja bei der digitalen Ausgabe irgendwie Quatsch ist, weil ja, ne, aber ja, es ist halt sicherlich ein Kostenapparat und wahrscheinlich sind die Abrufzahlen auch online nicht so sonderlich krass, sodass man das.
Ja, man bekommt ja mittlerweile, ich würde behaupten, 90% der Informationen, die da drin stehen, bekommt man ja auch so, ne? Also übers Internet.
Und man hat auch andere Kommunikationskanäle heutzutage, ne? Ja. Man muss nicht mehr, also früher war es ja wirklich noch so, das Wort des Präsidenten steht vorne drin, liebe Fortuna, haltet durch. Und das war halt der Kommunikationskanal damals und heute läuft das ja ganz anders über Interviews, die dann auf dem eigenen YouTube-Kanal schon veröffentlicht werden mit Klaus Allofs oder sonst was. Naja, wollte ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen. Es war also prinzipiell alles angerichtet und die Stimmung, gerade auch zu Beginn des Spiels, fand ich überragend gut.
Ja,
weil man schon das Gefühl hatte, das gesamte Stadion will das jetzt heute, natürlich mit der Ausnahme der Bochumer, die hatten andere Wünsche und Pläne. Und du sagtest es schon, es ging ja dann auch gut los. Fortuna hatte von der Aufstellung her nichts geändert. Das ist legitime Vorgehensweise. Im Kader stand halt Mustafa für den verletzten Gavori. Bei Bochum gab es ein bisschen mehr Änderungen. Da hatte man dann doch gelernt, dass man Jollis vielleicht mal besser defensiv bewachen müsste. Und deshalb kam Oermann in die Partie als rechter Verteidiger und Felix Passlack rückte ins rechte Mittelfeld nach vorne. Außerdem kehrte Lucia als Kapitän in die Mannschaft zurück für Osterhage und Daschner durfte für Asano ran, der, ja, Daschner, der diese Saison noch nicht so viele Spiele gemacht hatte, aber ansonsten nicht so massiv viele Änderungen, auch bei Bochum. Und ja, du hattest es schon erwähnt, Fortuna hat die erste Torchance durch so einen abgefälschten Schuss von Tanaka und gerade diese Anfangsphase fand ich eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht. Da war es so ein bisschen umkämpftes Spiel, aber insgesamt so die erste Viertelstunde, würde ich sagen, ist da noch nicht viel in Gefahr. Also ist jetzt auch nicht so, dass Bochum da massive Torchancen hätte und es ist jetzt eben auch nicht so, dass alle Fortuna ja gefährlich vors Tor käme. Insgesamt vielleicht mit das größte Problem, dass Fortuna sich in diesem Spiel wenig eigene Torchancen erarbeiten konnte.
Ja, was ja auch irgendwie damit zu tun hatte, dass unsere offensiven Mittel halt so ein bisschen einfach verpufft sind, beziehungsweise das, was wir uns offensiv, naja, vielleicht hatten wir uns was anderes zurechtgelegt, aber das, was wir dann hinterher geschafft haben, aufs Spielfeld zu bringen, waren leider erneut hauptsächlich weite Bälle, entweder auf Vermey in der Mitte oder, sag mal, Hail Mary, wir schicken jetzt mal auf der linken Seite Jollis und hoffen, dass er an 2 bis 5 Gegenspielern vorbeikommen kann. Hat ganz am Anfang ein bisschen funktioniert, ne, weil Oermann relativ früh die gelbe Karte bekommt, aber ist dann ja weitestgehend verpufft. Also sehr starke Torgelegenheiten kann man eigentlich nicht konstatieren, zumindest nicht in den ersten 90 Minuten dieses Spiels.
Ja. Was es natürlich dann schwer macht, ist dann eben auch nach 18 Minuten das 0-1 durch Philipp Hoffmann, ne? Nach so einem Freistoß von Stöger. Also Situationen, die man schon im Hinspiel als gefährlich erkannt hatte. Und ja, da ist es halt ein bisschen blöd, weil Kastenmeier diesen Schritt rausmacht und dann wieder zurück. Mhm. Sieht ja nicht gut aus. Aber auch Jordi de Weijs springt da unter der Flanke her, was dafür sorgt, dass Hoffmann dann komplett frei da zum Kopfball kommt. Also den würde ich da ein bisschen Aktien dran geben. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass die Fortuna und der Kopf natürlich doch ein bisschen zu rattern anfängt. Also Bochum kommt jetzt zwar nicht mit so der absoluten Wucht, aber ja, sie haben schon mehr Ballbesitz, mehr vom Spiel und sie zeigen dann eben schon, dass sie nichts mehr zu verlieren haben und jetzt eben daran glauben, hier noch mehr reißen zu können. Und die Fortuna wird in der ersten Halbzeit noch nicht so extrem, aber sie wirkt schon ein bisschen angenockt und nervös in dieser Phase.
Ja, was mir in meinem Empfinden, ich war zum Beispiel sehr, sehr froh, als Halbzeit war, weil ich gedacht habe, okay, wir haben das jetzt hier mit einem 1-0 zur Halbzeit geschafft. Schauen wir mal weiter. Und es gab ja noch Chancen, ne? Es gab ja etwas unglückliche Foul von Jolles gegen Daschner in der 33. Minute, wo dann aus zentraler Position Stöger ja knapp übers Tor zieht. Also wir werden in dieser Phase schon weiter hinten reingedrängt und kommen weniger zu Befreiungen. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt noch, dass ich sagte, okay, komm, 1-0, Halbzeit, Kopf freikriegen, nochmal neu einstellen. Hier ist noch alles drin. So, und ja, irgendwie.
Das hatte ich auch so gehofft, aber ehrlicherweise ging es in der zweiten Halbzeit ja dann genauso weiter. Also auch hier der Hinweis, wir wollen das jetzt heute nicht so sehr aufdröseln. Wir machen es heute wie Pflaster abziehen. Mal schnell alles auf einmal, statt langsam und quälend hier alles durchzuarbeiten. Ja, es gibt immer mal wieder so halbe Chancen für Bochum und im Grunde gar keine Chancen für Fortuna, muss man sagen, ne, in dieser Phase. Ja. Bochum wechselt dann auch nach einer Stunde, um nochmal den Druck zu erhöhen, aber auch wegen der gelben Karten, ne, weil man da schon die Gefahr gesehen hat, gerade bei Oermann, aber auch bei Paslak, dass sie vom Platz fliegen könnten. Dann kommen Asano und Lusli rein und es plätschert lange Zeit und man hat das Gefühl, die Mannschaft will es halt so ein bisschen über die Zeit retten, weil sie halt nicht so richtig kann. Also den Willen kann man natürlich keinem einzigen Spieler in dieser Partie absprechen, das ist ja klar. Aber man merkte so dieses Gehemmte und ich fand, das übertrug sich auch auf das Stadion, auf das Publikum, oder? Wie hast du das gesehen? Wenn wir mal zu der inoffiziellen Pyro-Ecke hier mal kurz kommen, sozusagen.
Ja, es wurde, also ich fand bis zum 2-0 noch nicht, aber danach merkte man schon, und auch mit dem Elfmeter, der dahinter gegeben wurde, da waren dann alle Beteiligten, die es mit unseren Farben halten, wie Dani Tunis so gerne sagt, doch etwas konsterniert. Und das, ja, du hast vollkommen recht, es war am Anfang, war es eine großartige Stimmung. Es gab ja auch die schöne Choreo, Fortuna wird gewinnen oder Fortuna gewinnt. Ja, ja, leider nein. Aber
auch Bürotechnik wurde durchaus gezückt.
Ja, aber Bürotechnik ist ja auch kein Verbrechen. Und der liebe André Scheidt hielt sich dann dran, zu erzählen, dass man das doch bitte nicht, ja, natürlich, weil er muss, dass man das bitte nicht machen möge. Von Bochumer Seite überraschenderweise ganz, ganz, ganz lange nix und dann halt hinterher hatten sie ein paar Fackeln dabei und, ja. Aber wir kommen ja nachher noch zum Elfmeterschießen, wo uns beiden dann aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht stimmen konnte mit der Stimmung. Was ein bisschen ätzend war, wo wir uns auch beide drüber aufgeregt haben, ist, dass dann zum Ende hin und auch in der Verlängerung Fehlpässe von der Fortuna, die es natürlich dann irgendwie noch umbiegen wollte und irgendwie noch diesen Lucky Punch, um das Ding zu retten, machen wollte, dass dann irgendwelche Fehlpässe, die wir zu hektisch gespielt haben, mit großem Raunen durchs Publikum begleitet wurden, was natürlich auch echt nicht hilft. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, oh nein. Aber wenn das dann halt 30, 40.000 Leute gleichzeitig machen, dann hilft das einem, keine Ahnung, Uchino nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob der einen Fehlpass gespielt hat, keine Ahnung. Er ist ja hinterher auch durchaus aufgebaut worden nach seinem Fehlschuss. Aber es hilft keinem Spieler weiter, wenn er nicht absichtlich einen Fehlpass spielt und dann ein großes Raunen durch Publikum geht. Und das hat natürlich die Fortuna mit ihrer gesamten Runde, die sie gespielt hat, mit Pokal und allem überhaupt gar nicht verdient, dass da so ein Geschmack jetzt da reinkommt. Aber es ist halt auch, es ist menschlich und ja.
So weit wollte ich den Scheinwerfer jetzt gerade noch gar nicht drehen. Ich finde, es ist natürlich, man muss das ansprechen, in dieser Partie ist halt auch eine Menge Publikum zugegen, was jetzt nicht jede Woche zu Fortuna ins Stadion geht. Und ja, was halt bei dieser großen Chance dann auch erwartet, dass hier eine große Party stattfindet. Und wenn die dann nicht kommt, also die Leute haben nicht gepfiffen und sowas, das ist schon mal gut. Aber man hat dann auch durchaus gemerkt, auch bei uns gerade im Familienblock, dass da auch eine Menge Leute dabei sind, die dann da auch eher das über sich haben ergehen lassen, obwohl es hier um alles geht, statt dann da auch aktiv zu versuchen, der Mannschaft noch irgendwie Energie zu geben. Also ich meine, ich bin, glaube ich, ein gutes Beispiel, der sonst nicht sehr, ich gehöre wirklich nicht zu Supportern. Ich nehme Spiele normalerweise anders wahr, aber bei dem Spiel fand ich das so dringend notwendig, der Mannschaft Energie zu geben. Glaube ich, war noch nie so aktiv persönlich,
ja, das kann ich bestätigen,
wie in diesem Spiel, weil ich wirklich, wirklich alles versuchen wollte, dass das hier klappt. Und es hat mich ein bisschen genervt, dass es viele Leute gab, denen das dann gefühlt egal ist. So, ne? Also einfach nicht wichtig genug, die dann einfach nur da sind für die Party und halt sagen, ja gut, ist ja wieder typisch, schade. Wie gesagt, immerhin haben sie nicht gepfiffen, aber sie haben eben auch nicht, gerade wo es dann nicht lief, positiv dazu beigetragen. Und das finde ich dann schon schade. Das ist jetzt, kommt nicht überraschend oder sowas, aber ist doof.
Ja.
Super Analyse, ne?
Ja, ist doof. Nee, wer, die anderen haben es halt mehr gewollt,
Thorsten. Ja, bitte Zitat aus dem Podcast. Ist doof. Thorsten zu diesen Supportphasen. Zum Elfmeterschießen und der Stimmung da können wir gleich noch ein bisschen was sagen. Es passiert dann eben in der 66. das, was halt nicht passieren sollte, nämlich das 2-0, wieder Philipp Hofmann.
Da frage ich mich, warum rückt da niemand mit raus? Da ist Emma, Joa auf der linken Seite, exakt, gegen den Einwerfenden und Stöger. Und die passten sich den Ball hin und her und wieder hin und wieder her. Und dann kann Stöger reinflanken.
Und ich habe die ZDF-Zusammenfassung gesehen. Und der ahnungslose Sportreporter sagt, dass da ja Iua etwas zögerlich hingehe. Lieber ja, Sportreporter, stimmt, ja, der arme Iua muss da alleine gegen zwei Leute verteidigen, weil ihm leider Jolles von vorne nicht hilft. Der steht nämlich weiter vorne Richtung Mittellinie. Der muss zurücklaufen in der Situation. Ja. Oder da wenigstens einer rausrücken aus dem Pulk in der Mitte. Denn hat ja auch nichts genützt, dass da so viele im Pulk stehen, weil Hoffmann ist ja trotzdem zum Kopfball gekommen. Also es ist natürlich vollkommener Quatsch, hier Iowa die Schuld an der nicht verhinderten Flanke zu geben. Der musste im Raum verteidigen, damit, ne, weil er zwei Gegenspieler hatte und niemand ihm geholfen hat. Der war die ärmste Sau, wie es immer so schön heißt. Naja, und in der Mitte, die Flanke kommt mitten in den Fünfer. Ich mag Kastenmeier auch nicht ganz hier rausnehmen.
Ja, er kann da vielleicht energischer nach vorne gehen.
Es
ja,
sind die guten flachen oder also ne, nicht zu hohen Flanken von Stöger mit viel Effe und Drall. Das weiß ich alles, aber eigentlich muss er dahin, weil so ist dann Zimmermann im Kopfball-Duell mit Hofmann und der hat halt überhaupt keine Chance.
Ja, ja.
Und so steht es 2-0 und ja, jetzt hängen wir in den Seilen und dann kommt es, wie es kommen muss, wirklich sofort zwei Minuten später gibt es eine Szene, in der Zimmermann von Stöger angeflankt wird an der Strafraumgrenze, im Strafraum und in der aktuellen Regelauslegung, also ne, er macht das nicht mit der Billigung der Vergrößerung der Körperfläche, er macht es nicht, weil er da eine Absicht hat, mit dem Arm oder Ellbogen die Flanke zu verhindern. Aber der Arm liegt halt nicht glatt an, was natürlich ehrlicherweise auch überhaupt keine natürliche Haltung ist. Wenn du versuchst, einen Ball mit dem Fuß dann irgendwie noch zu klären, da holst du Schwung und natürlich ist der Arm da irgendwie ein bisschen vom Körper abgespreizt. Das ist aber kein Fehler des Schiedsrichters und auch ehrlicherweise kein richtiger Fehler von Zimmermann, sondern das ist die große Schwäche dieser aktuellen Handelfmeter-Regelauslegung. Aber im Rahmen dieser Regelauslegung war der in Ordnung und da war es dann auch okay, dass der VAR den nicht zurückgezogen hat. Es ist aber ja, bitter, weil diese Regel gedacht, ist halt einfach scheiße.
Ja, natürlich. Und schlagen wir den Bogen zwei Spiele zurück, ne? Wissen wir alle, Kiel, Elfmeter, ja, nein. Das Ärgerliche an dieser ganzen Nummer ist halt, dass es einfach keine, also obwohl es ja irgendwie eine Regelauslegung geben sollte, diese nicht einheitlich und nachvollziehbar angewandt wird und da ja irgendwie jeder entscheidet, wie er möchte. Ich bin vollkommen bei dir. Nach aktueller Regelauslegung ist das einer und ich hatte zum Beispiel im Stadion erst gedacht, dass der Ball erst an Zimmermanns Bein und dann an seinen Ellenbogen geht, aber es ist genau andersrum. Er springt ihm vom Ellenbogen ans Bein und
ja, es bestand auch die Hoffnung, dass es vielleicht außerhalb des Strafraums war, weil es schon sehr nah an der Linie war. Aber es ist müßig, den Elfmeter zu diskutieren.
Nee, der ist halt regelkonform.
Ja, Stöger verwandelt ihn, es steht 0-3 und auf gut Deutsch ist die Kacke am Dampfen. Ne? Das hat man dann auch an der Mannschaft gemerkt, die jetzt wirklich massiv verunsichert ist. Und nur 2 Minuten später muss Kastenmeier mit einer absoluten Glanzparade nach einem Kopfball von Asano das 0-4 verhindern. In dieser Phase, die Mannschaft hat es jetzt überhaupt nicht mehr im Griff. Sie kriegt es nicht mehr hin. Man versteht, dass sie will, aber man kann richtig sehen, wie die Beine folgen dem Kopf nicht oder umgekehrt. Der Kopf ist nicht bereit, dass die Beine sich bewegen können. Man hat das ehrlicherweise bei dieser Mannschaft so noch nicht erlebt. Das ist vielleicht auch so das Bittere. Viele Teams haben das vielleicht immer mal wieder pro Saison, aber wir hatten kaum so ein Versagensspiel dieser Art mal drin, geschweige denn in dieser Höhe diese Saison. So, das ist halt schon. Ja, man konnte nicht davon ausgehen, dass die Mannschaft so nervös sein würde. Aber das ist natürlich auch der Matchverlauf und so, wo wir das Matchglück im Hinspiel hatten, lief natürlich dieses Match dann auch genau so gegen uns. Und es ist ja schon total menschlich verständlich, dass du spätestens beim 0-3 dann sehr, sehr nervös bist, was hier jetzt gerade passiert. Das verstehe ich. Und der Gegner entsprechend euphorisiert.
Ja, vor allem auch aufgrund der wirklich dieses Doppelschlages, der da passiert, ne? Also innerhalb von 4 Minuten gibt's 2 Gegentore und diese Wahnsinnschance für Asano, die Kastenmeier da aus der Ecke kratzt. Ja, da ist der Rucksack, den man emotional mit sich rumträgt, der wird dann schwerer und schwerer und schwerer. Es gibt ja auch noch ganz kurz vor Schluss auch noch diese Riesenchance für Asano, wo er tatsächlich nur irgendwie ein, zwei Zentimeterchen zu spät hereinrutscht. Ich glaube, wenn er den Ball irgendwie trifft, dann ist er auch im Tor. Ja. Dann wäre es da schon zu Ende gewesen. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, ich habe auf der Rückfahrt oder auf dem Rückweg zum Auto ganz viele Leute haben gesagt, es wäre aus ihrer Sicht zu spät gewechselt worden. Kann man vielleicht drüber reden, ob man nicht früher neue Kräfte reinbringt, um mal auch einfach ja diesen berühmten Impuls zu geben, ne?
Also gerade nach dem 0-2 wäre das vielleicht sogar gut gewesen, einfach auch um Ruhe reinzubringen. Weißt du, die Mannschaft ein bisschen runterzuholen. Ja, okay, ja. Ist jetzt 0-2. Ja, die Kritik kann man, also gerade hinterher ist man immer schlauer, kann man durchaus anbringen. Ich weiß jetzt auch nicht von den Wechseln, die passiert sind, ob das die sind, die ich gemacht hätte. Also ich habe dann schon einen Schinter Appelkamp gestern vermisst, auch den eben als Standardschützen, weil Jollis Standards gestern dann nicht das Gelbe vom Ei waren und er ja schon unser Experte da ist. Und ja, ich weiß, es war auch ein intensives und körperliches Spiel, aber vielleicht hätte Appelkamp mit seinen Ballfähigkeiten da ein bisschen was bewegt. Ist aber alles hypothetisch und ja, ich denke, an dem Spiel sind alle zu kritisieren, inklusive Trainer. Darf man das schon anbringen? Es wird ja dann auch ausgewechselt, also Klaus und Tanaka gehen beide wirklich nicht gut, gerade Tanaka schon eine insgesamt enttäuschende Leistung. Hat es nie geschafft, Ruhe in das Spiel reinzubringen. Also in dem Spiel, wo wir ihn wirklich gebraucht hätten, das war schade und Klaus war halt gar kein Faktor, der war nicht zu sehen. Muss man auch sagen, Niemiec kommt für ihn und Johannesson, den ich ehrlicherweise gar nicht so schlecht fand. Der schien mir so mit derjenige im Mittelfeld, der sich so am meisten noch von dieser Drucksituation so ein bisschen lösen konnte.
Hat ja, sich so ein bisschen gewehrt hat, ne? Also auch ein, zwei ganz gute Bälle nochmal verteilt, um auch gerade in der Verlängerung, wo er dann ein, zwei Angriffe nochmal mit einleitet.
Genau, denn Engelhardt und Sobotka waren zwar prinzipiell in der Intensität drin, haben aber mit dem Ball echt wenig hingekriegt und auch zu viele Fehlpässe geschlagen. Also auch Sobotka hat da echt eine Menge Bälle immer mal wieder verloren. Und das war natürlich einer der Gründe, also unser zentrales Mittelfeld hat in diesem Spiel halt dann auch nicht gut funktioniert, um da auch mal Bälle zu halten oder Umschaltmomente zu kreieren. Vermeij hat vorne die Bälle auch nicht festmachen können, geschweige denn erobern können, war auch gar nicht in der Partie, muss man leider auch sagen. Und Jollis, ich sag mal, nach dieser Anfangsphase da hinten, da vorne kam so viel dann auch nicht mehr für ihn, auch weil Bochum dann ja nochmal umgestellt hatte. Und dann hatten sie das schon ganz gut im Griff mit, wie hieß der Schweizer nochmal? Loosely,
ja.
Da kam dann nicht mehr so viel, aber natürlich auch dieser Situation geschuldet, dass Fortuna halt einfach sehr, sehr nervös war. Es kommt dann auch 10 Minuten vor Schluss, da Ferner für Vermey. Man hat ja dann immer so viele Wochen jetzt die Hoffnung gehabt, ja, vielleicht ist das ja das eine Spiel, wo da Ferner genau, explodiert.
Da macht da Ferner uns glücklich.
Ja, war dann nicht der Fall. Und Oshino kommt für Sobotka, so dass Zimmermann dann ins zentrale Mittelfeld geht. Sobotka wahrscheinlich auch nach seinen vielen Verletzungen kräftemäßig da nicht.
Ja, er war auch derjenige, der die Platzwunde am Kopf hat, oder?
Auch das, genau, hatte ja, zwischendurch noch einen Turban hinterher. Und ja, Oshino auf dem Platz selber im Spiel hat das gar nicht, also inzwischen ist der defensiv echt eine, wie ich finde, verlässliche Kraft geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Das war prinzipiell in Ordnung, also im Rahmen der Mannschaftsleistung heute. Und ja, dann geht es letztendlich, die Riesenchance hattest du schon beschrieben von Bochum, dann geht es halt in die Verlängerung und ja, niemand, glaube ich, hatte ein gutes Gefühl. Das kann ich mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass einer gesagt hat, ah ja, jetzt drehen sie das, weil Bochum war zu sehr im Momentum des Spiels, hatte zu sehr den Flow und Fortuna hatte einfach zu viel mit sich selbst zu tun. Es ging einfach, die Situation hat Fortuna und auch der Verlauf des Spiels überrannt.
Ja, erste Halbzeit der Verlängerung oder insgesamt der Verlängerung ist auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, ne? Also die haben beide Teams haben noch mal irgendwie einfach einen Gang zurückgeschaltet, haben mal Luft geholt. Erste Halbzeit passiert gar nichts.
Hoffmann kommt für De Weijs, ne? Auch da mal die Belastungssteuerung. So, ja. Aber De Weijs, wie gesagt, finde ich auch zumindest beim ersten Tor hat er eine Mitschuld. Anders als Tim Oberdorf, der wieder eine überragende Partie gemacht hat, der wirklich, wirklich da praktisch ohne Fehler agiert, da hinten die Bälle rauspölt, immer einen Schritt schneller da ist. Also das war wirklich positiv, aber De Weijs halt so das, was wir vorm Hinspiel so ein bisschen befürchtet hatten, dass er nicht aktuell in seiner absoluten Topform agiert, obwohl er im Hinspiel stark war. Ja, aber ist auch müßig. Hoffmann kommt dann rein. Aber wie du sagtest, es passiert nicht mehr viel in der ersten Hälfte der Verlängerung, auch im Grunde bis kurz vor Schluss der zweiten Hälfte der Verlängerung. Die einzige, ja ehrlicherweise sogar Doppelchance der Verlängerung, große, die hat dann aber sogar Fortuna, weil wir zumindest in der Verlängerung es langsam schaffen, so diesen Rucksack, dieses Mentale, diese Blockade so ein bisschen abzulegen. Das Problem jetzt ist aber, bei beiden Mannschaften, dass man körperlich am Ende ist.
Und das ja, erst ist ja Jollis, der freigespielt wird auf links und dann, ja, so wie man ihn eigentlich tatsächlich nicht kennt, technisch sehr unsauber den Ball mitnimmt und sich viel zu weit vorlegt und deswegen die Situation geklärt werden kann. Und dann gibt es
zweimal für ihn jetzt die Doppelchance. Ja, ne? Genau. Ich glaube, jeder hat sie gesehen, wir brauchen sie jetzt nicht im Detail beschreiben. Aber das wäre natürlich wirklich der Lucky Punch gewesen, der wäre möglich. Also, ne, das hätte, und ich habe auch kurz gedacht, vielleicht gibt uns das zumindest noch Kraft für das Elfmeterschießen. Aber Bochum wirft sich da auch mit Mann und Maus verständlicherweise in die Schüsse. Auch kein Vorwurf an ihm jetzt, der im Grunde auch alles da reinwirft, um die Dinger irgendwie da reinzubringen. Es hat dann eben nicht sollen sein. Und ja, so ging es ins Elfmeterschießen.
Erstmals seit 1988. Also tatsächlich.
Seit Wiedereinführung der Relegation gab es keine Elfmeterschießen-Entscheidung. Und ganz ehrlich, es ist auch irgendwie eine beschissene Scheiße. Ich sag's jetzt mal, wie es ist.
Ja, dass, ist es auch.
Dass weil so eine Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt wird.
Ja, und da sind wir wieder bei der generellen Unfairness einer Relegation, die sich quasi durch so etwas nochmal potenziert. Ne? Da spielt ein Team 35 Spiele lang Arsch und rettet sich mit dem einen Fehlschuss des Gegners und das andere Team lässt sich 35 Spiele lang verhältnismäßig wenig zu Schulden kommen und hat halt dann diesen einen Schuss, der nicht reingeht. Und das ist das, was mich echt so ein bisschen gebrochen hat gestern.
Also es ist natürlich nicht ganz so, aber klar, also man muss konstatieren, Bochum hat in dieser Saison mit Sicherheit mehr falsch gemacht als Fortuna Düsseldorf. Trotzdem haben sie es natürlich verdient, wenn sie in so einer Drucksituation nochmal zurückkommen, darum auch faire Gratulation zum Klassenerhalt. Das ist ja für Bochum eine genauso beschissene Situation wie die Fortuna, sowas spielen zu müssen. Aber klar fühlt es sich total unfair an. Das hat ja selbst Heiko Butscher zugegeben. Also, ja. Ne, dass wenn du eine Saison spielst mit 63 Punkten und also so eine überragende Rückrunde dann auch nochmal hast, dann diese Mannschaft hätte den Aufstieg verdient gehabt. Und ja, kann man immer argumentieren, ja, wenn man das Rückspiel so vergeigt, dann hat man es auch nicht verdient. Ja, das will ich damit nicht sagen. Natürlich ist das richtig, dass man das so nicht vergeigen darf. Aber es geht ja jetzt, ne, um die weitere Leistung. Über die gesamte Saison gesehen hat sich diese Mannschaft, das hätte sich das verdient gehabt. Und dass es jetzt nicht so gekommen ist, ist außerordentlich schmerzhaft. Denn noch ganz kurz im Elfmeterschießen, es ist ein relativ unspektakuläres Elfmeterschießen, weil die meisten Elfmeter reingehen. Hoffmann vergibt allerdings den ersten für die Fortuna, weil Lute den hält. Er war nicht so schlecht geschossen, halt halb hoch, das ist nie so ideal, aber war jetzt nicht kläglich oder so, bevor jetzt irgendwie der Hoffmann-Hate hier wieder hervorkommt, sowas, ne? Elfmeterschießen, er hat sich gestellt, er hat es halt nicht geschafft. Aber ja, Johannessen macht es auf jeden Fall besser und dann hält Kastenmeier wirklich sensationell den von Masovic. Richtig starke Parade, ja. So mit einem Arm rausgeschnellt, das war gut. Ja, und dann geht es eine ganze Weile hin und her, ne? Engelhardt, Oberdorf, Jollis und Niemietz treffen, bis dann ja Takashi Oshino der Unglücklichste im Stadion wird. Und ich sag's dir ganz ehrlich, als ich die Bilder eben in der Zusammenfassung gesehen habe, also Das hat mich echt getroffen, Oshino da zu sehen und wie er da zusammenbricht. Ich habe also so viel Mitgefühl für ihn. Es tut mir so unglaublich leid für ihn. Und der Eindruck ist ziemlich klar, dass Oshino ist ein feiner Kerl. Und also wirklich, wer auch nur im Ansatz hier irgendeinen Hate auf Oshino jetzt abstrahlt, der, ganz ehrlich, der braucht nicht mehr zu Fortuna gehen. Also wer da nicht versteht, was da passiert. Nicht, dass ich es wahrgenommen hätte im Stadion, da war einfach nur Enttäuschung.
Nein, gar nicht.
Aber also, da muss ich ganz klar sagen, überhaupt kein Vorwurf. Es tut mir unendlich leid für ihn, für uns, für alle der Welt und es ist auch einfach unfair.
Ich hatte die Befürchtung tatsächlich ein bisschen, dass Jollis aufgrund der Tatsache, dass er während des Spiels, sagen wir mal, leistungsmäßig so ein bisschen abgebaut hat in seinen Aktionen, hatte ich echt die Befürchtung, dass Jollis das Ding irgendwie nochmal so Panenka-mäßig, wie auch immer, versucht zu machen und Lute einfach stehen bleibt und den Ball fängt. Das war mein Horrorszenario, was ich vor Augen hatte, als Jollis angelaufen ist. Aber
also bei Jollis war ich mir sicher, tatsächlich der erste Spieler, und ich glaube, ich habe es auch zu dir gesagt, wo ich mir sehr unsicher war, war Oshino. Aber jetzt bitte auch keine Diskussion, warum musste der schießen, warum hat Kastenmeier nicht geschossen oder warum hat wer auch sonst nicht geschossen, das führt zu nichts, das ist unnötige Energie. Das Problem, im Elfmeterschießen werden halt Elfmeter vergeben, sowas ist die Tatsache, das Problem ist da eher diese ganze Relegationsgeschichte an sich.
Ja, und halt auch die Leistung davor, wenn man sie sich mal anguckt, wir hatten ein Drittel Ballbesitz nur, wir haben
eine Passquote von
61%. Das ist unterirdisch.
Ja, aber im Gegenzug auch, wenn du dir die Laufleistung beider Teams anguckst, mit Verlängerung 150 Kilometer die Teams, beziehungsweise 151 Bochum gelaufen. Ja. Interessant übrigens, die Expected Goals gar nicht so schlecht bei Fortuna, wahrscheinlich auch durch die Chance in der Verlängerung, diese Doppelchance. 1,94 steht da bei Fortuna notiert, also fast zwei Tore und 2,76. Also nach Expected Goals hätte Bochum das Spiel 3-2 gewinnen müssen, aber gut, hat das Spiel ehrlicherweise nicht immer so hergegeben, auch wenn Bochum uns jetzt auch nicht hergespielt hat, also die Mannschaft hat schon dagegen gehalten, dass das jetzt hier niemand falsch versteht, aber diese Nervosität, sie haben es einfach nicht geschafft. Ich finde, wie gesagt, das gute Beispiel ist Borussia Dortmund letzte Saison, am letzten Spieltag, wo auch jeder weiß, natürlich sind die besser als Mainz, aber der ganze Druck, die ganze Situation, das ganze Stadion, auch die Erwartungshaltung, das war dann zu viel. Und wir wollten ja nochmal kurz auf das Elfmeterschießen eingehen. Da fand ich, also klar, das fand nicht auf unserer Ultrakurve statt, sondern auf der Nordseite, auf die Nordtribüne, also Nähe am Bochumer Block. Und Bochum hatte auch den Vorteil, immer vorlegen zu können. Ich finde es persönlich immer besser, wenn man nicht das Team ist, das nachziehen muss. Aber ich fand unsere Kurve in der Phase seltsam leise.
Also ich habe auch mal da hat sich auch nichts, also es war auch nicht, dass sie leise angefeuert hat. Also ich glaube, da war einfach Stille. Und das verstehe ich nicht.
Nee,
das kann ich nicht nachvollziehen. Also wir waren noch diejenigen bei uns im Familienblock, die dann immer versucht haben, Kastenmeier anzufeuern.
Beziehungsweise wir sind ja nicht im Familienblock, aber wir haben versucht, den Familienblock
genau,
zu aktivieren. Aber das meinte ich ja eben schon, ne? Das hat gar nicht geklappt.
Ja, wenn man sich dann mal die Bochumer Kurve in den Momenten anguckt, da wird Andi Lute jedes Mal nochmal angefeuert. Und ja, keine Ahnung, was da los war. Vielleicht gibt es ja HörerInnen und Hörer.
Es war wahrscheinlich genau wie bei der Mannschaft, diese Schockstarre, diese Nervosität. Alle konnten nicht mehr, so wie die Mannschaft eben auch auf dem Feld nicht konnte. Es war kollektives Versagen.
Ja.
Ja, und jetzt wird eben die Relegation dadurch entschieden, da sind wir eben schon drauf eingegangen, ne? Also letztendlich kriegt der Erstligist einmal mehr und man sieht ja, dass diese ganze Wiedereinführung der Relegation nichts weiter als eine Rettungsmaßnahme für strauchelnde Erstligisten ist. Man kann ja wirklich die Uhr nachstellen, es gibt nur noch zwei Auf- und Absteiger und die Relegation ist Entertainment für das TV-Publikum. Freut mich, dass wir alle im Fernsehen mit unseren Emotionen, sagen wir mal, unterhalten haben. Schön für euch, aber Ich sage es mal, und das muss ich natürlich den ZuhörerInnen dieses Podcasts nicht sagen, das hier ist das grausamste und fieseste und unschönste, was man als Fan einfach nur erleben kann. Das ist einfach, also das Feld ist wahrscheinlich schwer für Leute nachzuvollziehen, die jetzt nicht so emotional so tief drin sind, sondern die halt Fußball wirklich als Unterhaltungsprodukt konsumieren und so eine Relegation. Das ist ja auch legitim, das ist nicht der Vorwurf. Aber ich will damit nur sagen, ich glaube, diese Leute verstehen überhaupt nicht, was so ein Spiel mit einem macht. Und natürlich hat man, gerade wir, in Zeiten unseres Fortuna-Fandaseins viele Enttäuschungen erlebt, ne, wenn natürlich Abstiege, wenn man da an Hannover denkt und sowas.
Aber ich wollte sagen, 2012, 2013, der Abstieg, das fühlte sich irgendwie ähnlich an.
Aber genau, das hier ist wirklich ganz weit vorne im Ranking, in Anführungszeichen, der schlimmsten Fortuna-Momente, die man so erlebt hat. Aber so, wir sind immer noch der positive Podcast. Und nein, wir erzählen euch jetzt nicht, wie viel geiler die zweite Liga ist und dass wir nächste Saison Derbys gegen Köln spielen. Aber wir erzählen euch eben, weil wir diese Saison, wie ich finde, trotzdem als Fortuna einen Schritt weiter gemacht haben, dass deshalb jetzt nicht auf einmal zukünftig alles schlecht ist. Zum einen, rein sportlich, haben wir eine tolle, tolle Saison erlebt. Und wirklich, wir haben eine großartige Mannschaft, auch wenn sie im letzten Spiel versagt hat, aber wir haben eine großartige Mannschaft gesehen mit einem großartigen Trainerteam, die diese Saison immer ihr Herz auf den Platz gelassen hat, die teilweise über enorme Qualität verfügt hat und diese auch regelmäßig abgerufen hat und die niemals einen Zweifel dran gelassen hat, dass sie mit Stolz dieses Trikot von Fortuna Düsseldorf trägt. Darum an dieser Stelle, auch wenn das jetzt niemand da hört, ein großes Danke an die Mannschaft, an Trainerteam, an Staff, an alle Leute dahinter, alle Leute im Verein, die all diese Dinge möglich gemacht haben. Und im zweiten Schritt finde ich aber auch, dass wir als Fortuna Düsseldorf, als Fanszene, da haben sich viele Dinge entwickelt. Wenn man jetzt zum Beispiel in die Community so bei X und sonst was reingeht, im Laufe der Saison, die so viel positive Energie, wie ich finde, ausstrahlen, ne? Im Stadion, aber auch nebenher, was nicht nur positive Energie in Bezug auf den Verein, aber auch auf die Menschen dahinter. Also die Menschen in der Fanszene, aber auch die Menschen, die hier etwas für den Verein tun, geben. Darum auch in diese Richtung ein großes Danke an alle Leute, die diese Saison trotz dieses schlimmen, schlimmen Ausgangs zu etwas Besonderem gemacht haben. Und wir sollten, nur weil es eben so schrecklich, schrecklich geendet ist, die positiven Aspekte nicht vergessen.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, worauf freuen wir uns, um halt mit einem positiven Gedanken aus dieser Folge und dieser Saison rauszugehen. Und ich habe mir aufgeschrieben, Ich freue mich, dass wir zumindest auch in der zweiten Liga, wir müssen nicht nach Rostock fahren, das haben wir dieses Jahr nicht geschafft.
Und nächstes
Jahr
nach Dresden. Wir müssen nicht nach Dresden.
Und ja, ich sag mal.
Du kannst den Münsterground machen, lieber Andi.
Genau, Münster und Ulm.
Ja, in Ulm waren wir schon, aber noch nicht. Da freue ich mich überhaupt nicht drauf, weil es weit weg ist. Die Stadt ist, wie ich finde, nicht so spektakulär.
In Rostock können wir Steak essen gehen und uns den höchsten Kirchturm der Welt angucken.
Wir machen alles genau wie immer wieder.
Und das leckere Eis essen, ja. Das wird einfach Ulm-Revival-Fahrt, ja.
Ich würde an dieser Stelle, mag ich noch nicht zu sehr jetzt in die Zukunft gucken, weil im Moment tut die Gegenwart noch zu sehr weh. Aber es sei allen gesagt, ihr seid als Fortuna-Garde da nicht allein. Ne? Wir fühlen alle dasselbe. Wir fühlen uns alle leer und ausgebrannt und das sagt mir meine Erfahrung, da könnt ihr dem alten Mann glauben, glücklicherweise geht dieses Gefühl auch vorbei. Das geht vielleicht noch nicht morgen vorbei und vielleicht auch noch nicht nächste Woche, aber spätestens, wenn die neue Saison losgeht, dann werdet ihr alle wieder die Energie haben, die wir alle brauchen. Das verspreche ich euch.
Ja, da gehe ich auch von aus, ja.
Aber wir sind noch nicht fertig für diese Saison, für diese Folge sind wir fertig.
Ja.
Und wir müssen auch ein bisschen Wunden lecken. Ist immer ein komischer Ausdruck. Aber ihr hört uns noch ein bisschen vor der Sommerpause. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Abschlussfolge machen. Gebt uns aber, ganz ehrlich, gebt uns auch ein paar Tage Zeit, das jetzt hier noch ein bisschen sacken zu lassen und zu verarbeiten. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen was anderes für euch. Jetzt erwartet nicht so unglaublich viel vor der Sommerpause. Aber wie gesagt, ein bisschen wird da noch kommen. Ansonsten, ich mache immer gerne wieder Werbung, auch schon jetzt, bevor die Sommerpause losgeht, hört unsere Toni Turek-Folge. Da bin ich ganz offen, die Abrufzahlen gefallen mir da noch nicht so, gemessen daran, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, dass sie sich die auch so ein bisschen aufbewahrt haben, weil die natürlich jetzt, es gibt sehr viele Folgen, weil es ja auch sehr viele Spiele in letzter Zeit gab. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, bitte hört sie euch an. Es lohnt sich echt, es ist was ganz anderes als sonst, aber ja. Gut, und ansonsten sage ich bis bald. Wie gesagt, ihr hört uns in den nächsten Tagen nochmal. Kopf hoch, das wird alles auch überstanden werden. Und bis dahin sage ich tschüss für heute, liebe Leute.
Ja, und ich zitiere den großartigen Lyriker Andreas Frege. Alles wird vorübergehen und dann freuen wir uns auf die nächsten Tage, Folgen, was auch immer und schauen wir, was wird.
Was wird?